Wir leben in einer Zeit, in der fast alles sofort erklärbar, einordbar und sinnvoll sein soll. Jede Krise soll uns sofort irgendwas lehren oder jeder Schmerz soll uns am besten direkt in einen besseren Menschen verwandeln oder jede Unsicherheit am besten möglichst schnell in Klarheit überführt werden. Aber was, wenn es auf die großen Fragen des Lebens gar keine einfachen Antworten gibt, keine Quick Fixes? Was, wenn es im Leben nicht darum geht, sofort Sinn zu finden in allem, sondern gemeinsam um ehrliche Fragen zu ringen? In dieser Folge heute spreche ich mit Dr. Kamya Novidi. Und jetzt kommt's, er ist ein unglaubliches Potpourri aus Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychoanalytiker, Traumatherapeut, Dozent, Lehranalytiker und Supervisor. Er hat Literaturwissenschaften, Philosophie und Medizin unter anderem in Oxford, St. Andrews und München studiert und verbindet in seiner Arbeit psychotherapeutische Praxis mit philosophischer Tiefe, klinischer Erfahrung und einem feinen Blick auf die inneren Widersprüche des Menschen. Ich glaube, Kamya ist einfach die perfekte Symbiose aus allem, was man sich vielleicht auch so wünscht, so dieses ganzheitliche Betrachten von dem Menschsein. Für Kamya ist Therapie nicht einfach ein Ort, an dem man das Leben logisch erklärt bekommt. Sie ist vielmehr ein Raum, in dem Menschen ihrer eigenen Sprache vielleicht auch näher kommen können, manchmal vielleicht zum ersten Mal. Ein Raum, in dem nicht nur Gedanken eine Rolle spielen, sondern auch das, was wir fühlen, was wir vielleicht auch verdrängen, vermeiden, hoffen, erinnern und noch nicht leben konnten bisher. Ausgehend von Kamyas Buch »Die Couch kennt keine Tabus« sprechen wir heute in diesem sehr, sehr verbundenen Interview über die moderne Sinnsuche, über Selbsterkenntnis und Selbstüberforderung, über innere Verletzungen, über die Grenzen des Verstehens und über die Frage, was ein gelingendes Leben ausmacht, wenn die große Antwort vielleicht ausbleibt. Wir sprechen über Sisyphos nicht als Symbol der Hoffnungslosigkeit, sondern als mögliche Erinnerung daran, dass ein Leben nicht erst dann wertvoll ist, wenn es vollständig entschlüsselt wurde. Vielleicht trägt uns nicht immer der große Sinn. Vielleicht trägt uns manchmal der nächste kleine, ehrliche Schritt. Und genau darum geht es heute. Ich würde sagen, wir starten einfach direkt rein. Jetzt hast du ein bisschen was über Kamya erfahren. Und jetzt geht's los mit diesem Gespräch. Ganz viel Freude. Let's go, Intro. Hey Mother Nature, you're so wonderful. You're full of wonders overall. You are the old soul. Ich hätte eine Frage an dich. Und zwar, jetzt nehmen wir mal an, jemand gibt deinen Namen in eine bekannte Suchmaschine ein und hat von dir gehört und liest mal so die ersten drei Ergebnisse und klickt sich da so ein bisschen durch. Was glaubt denn dieser Mensch, wenn er sich da so ein bisschen quer gelesen hat, was denn der Kamya so den ganzen Tag eigentlich macht?
Eine sehr spannende Frage, die uns wahrscheinlich mitten ins Thema führen wird. Naja, er wird auf jeden Fall erstmal finden, dass ich als Psychotherapeut und Psychiater, Psychoanalytiker tätig bin, dass ich mich sehr viel mit Menschen beschäftige, mit Entwicklungen, natürlich auch mit dem Unbewussten, wenn wir so wollen, mit dem, was das Unbewusste aus uns macht. Und natürlich, dass ich mich aber auch scheinbar sehr viel mit Literatur und mit Vorträgen auch so beschäftige, unterwegs bin und vielleicht so das Gefühl entwickelt, der hat da was gefunden, was er irgendwie anderen vermitteln möchte und der beschäftigt sich mit der Psyche des Menschen. Das ist, glaube ich, so die Quintessenz nach so einer kleinen Recherche.
Und jetzt kann ich dich ja auch gleich direkt fragen, was dich denn auf den Weg gebracht hat, weil oftmals sind es ja vielleicht sogar eigene Erfahrungen. Ne? Bei mir ist es so, mein Vater hat mir irgendwann mal die Beatles vorgespielt und da war es um mich geschehen. Ich wusste, Musik, das ist das Ding. in meinem Leben, was mich bis heute nicht mehr losgelassen hat. Gab es so ein Erlebnis auch bei dir, wo du gemerkt hast, okay, die Psyche des Menschen, die ist so faszinierend, das lässt mich einfach gar nicht mehr los? Oder war das irgendwie vielleicht auch so ein schleichender Prozess? Nimm uns da gerne mal mit rein.
Ja, also ich würde sagen, am Anfang stand schon vielleicht so die große Faszination, menschliches Bewusstsein, Gehirn, wie funktionieren wir, wie funktioniert eigentlich so das, ja, das Ganze, was wir so als den Menschen auffassen, sowohl von der ja, sagen wir mal, anatomisch-nervlichen Seite, aber natürlich auch von der geistigen Seite. Und deshalb war ich schon von Anfang an immer fasziniert, einerseits von Psychologie, Literatur, aber auch Medizin. Und das war so ein ganz großes Spannungsfeld, in dem ich mich bewegt habe. Und immer wenn ich das eine gemacht habe, war eben so das Gefühl, ah, das andere muss aber eigentlich auch noch irgendwie mit rein. Und deshalb habe ich so wirklich versucht, auf meinem Werdegang im Studium und später wirklich so diesen ganzheitlichen Blick immer irgendwie mit reinzubringen. Das heißt, ich war dann in der Medizin, im Studium, in Vorlesungen der Pathologie. Wir standen an der Leiche und der Pathologe hat uns da einiges erklärt. Und dann später war ich in der Vorlesung in der Philosophie, wo es dann um Hegel und, sagen wir mal, große Geistesentwicklung geht. Und dieser Spagat, den fand ich immer am faszinierendsten. Was, wie ist das möglich? Also das Erdnah, das, was uns irgendwie so alle miteinander verbindet, auch der Mensch auch als endliches Wesen und dann irgendwie diese Geistessprünge, die uns ja auch auszeichnet, die Philosophiegeschichte, die Literaturgeschichte. Und das hat mich so eigentlich in den Weg gebracht, auf dem Weg gehalten und das zeichnet, glaube ich, auch mich bis heute durch. Ausgehend von einem Lehrer in der 8., 9. Klasse, noch in der Gymnasialzeit, der zumindest mir diese Faszination und diese Liebe zur Literatur auch so mitgegeben hat und dann mich nicht mehr losließ, ja.
Okay. Das muss man jetzt ehrlicherweise fast schon so sagen, dass dich das zu einer Seltenheit macht, oder? Dass quasi ein medizinisch ausgebildeter Mensch auch ganzheitlich noch über die Symptomatik hinausdenkt von, ui, dein linkes Knie tut weh, ja, da müssen wir mal gucken, was an deinem linken Knie ist. Sondern eher vielleicht sogar, ja, okay, dein linkes Knie tut weh. Was könnte das denn für ein Stellvertreterthema sein? Oder was könnte das denn vielleicht auch noch an einer anderen Stelle deines Körpers irgendwie zu tun haben? Oder was weiß ich? Na, ich habe das Gefühl, das kommt immer mehr. Gleichzeitig muss ich auch ganz echt sagen, bin ich immer wieder erschrocken, wie klein teilweise dann auch in Sachen, ich sag mal, allgemeine Gesundheit des Menschen, sei es mentale Gesundheit, physische Gesundheit, wie klein dann doch der Betrachtungswinkel ist, so ne, also relativ eingeschränktes Sichtfeld, weil, na, da können wir, glaube ich, jetzt auch, wenn wir wollten, so tief einsteigen, an was das liegt, vielleicht auch an der Zeit, ne, die überhaupt ein Arzt mit einem Menschen verbringen kann, um überhaupt irgendeine Diagnose zu stellen. Oder hast du das Gefühl, dass das einfach generell auch ein Bildungssystemfehler ist, wenn du auch in so vielen Bereichen reinschnuppern durftest, ne, was heißt nicht nur reinschnuppern, sondern so sehr intensiv eintauchen, in Sachen Medizin, aber auch Psychologie und vielleicht auch Philosophie, ne, also einfach auch dieses Feinstoffliche, was uns ja auch umgibt, ne, das kann man ja auch selbst in der Wissenschaft, sehr schwer vielleicht auch manchmal nachweisen, aber ich glaube, es ist unumstritten, dass es das gibt, so diese höhere geistige, das Higher Self sozusagen, ne, was uns allen auch irgendwie, was uns so alle begleitet, wo der eine mehr, der andere weniger dran glaubt. Wie ist das bei dir entstanden, dass du gemerkt hast, so, ja, das kann man nicht so trennscharf voneinander einfach betrachten, sondern das ist ein riesen krasses, komplexes Gesamtkunstwerk, was wir hier auf der Erde so abbilden.
Ja, das ist eine unglaublich spannende und faszinierende Frage, die du stellst. Also ich würde mal sagen, auf der einen Seite haben wir ja so wirklich die letzten Jahrzehnte immer mehr, auch in der Medizin, die Spezialisierung. Es werden immer mehr Fachdisziplinen gegründet. Es geht immer kleinteiliger zu. Ich habe mir sagen lassen, in Amerika gibt es dann irgendwann nur noch den Facharzt mit der Unterabteilung der diabetische Fuß sozusagen. Der beschäftigt sich dann nur noch mit dem, was die Patienten als Krankheiten sozusagen am Fuß haben durch die Diabetes etc. Und das heißt also, dieser Druck nach einer immer weiteren Spezialisierung lässt natürlich bei vielen diesen ganzheitlichen Blick tatsächlich schrumpfen, ja, schrumpfen zu einem, ja, Minimalausblick noch. Und das ist, glaube ich, und wahrscheinlich könnte man sagen, im 18. Jahrhundert fing das ja an, so Romantik, das waren ja noch so die letzten Versuche, dass Dichter, Denker und auch natürlich Literaten, Ärzte noch so versucht haben, diesen Menschen als Ganzes zu sehen, auch so der Mensch so als Mikrokosmos, und es gibt dann den Makrokosmos, das Universum und alles, was dort im Großen passiert, passiert in uns im Kleinen. Also das waren so diese spannenden Ansätze, die natürlich aber mit der zunehmenden naturwissenschaftlichen Ausrichtung verloren gegangen sind. Und deshalb so spannend, dass in der Psychotherapie, kann man sagen, ist vielleicht noch so ein Rettungsversuch möglich, dass da wieder der Mensch auch das Gefühl entwickelt, Mensch, ich komme an, ich werde gesehen, ich habe auch noch die Zeit, dass mir jemand zuhört in dieser Gänze und ich kann auch mit allen möglichen Themen, ob das jetzt körperliche Belange sind oder psychische Belange, aber da habe ich vielleicht noch so einen kleinen Hafen, wo ich mit meinem, sagen wir mal, Lebensschiff doch auch ankommen kann.
Ja, spannend, dass du das sagst. Ich habe auch in der Recherche und in dem Einlesen deiner Arbeit habe ich auch ganz oft das Wort Sisyphus gelesen. Und man kennt es ja quasi so aus dem Volksmund, so dieses, das ist eine Sisyphus-Arbeit sozusagen, ne? Möchtest du mal auf diesen Begriff ein bisschen eingehen, weil der ist ja so tiefgreifend, wenn wir uns darauf mal fokussieren, was der alles so zutage bringt, sozusagen, ne?
Ja, das ist eine sehr spannender Ausblick. Also Sisyphos auf der einen Seite natürlich aus der Antike, aus der griechischen Mythologie sozusagen. Er wird bestraft. Viele wissen nicht so genau, warum ist dieser Sisyphos eigentlich bestraft worden? Hat er sich sozusagen mit dem Gott Thanatos, mit dem Todesgott angelegt? Hat er den nicht so ganz ernst genommen? War er nicht so ganz würdevoll? Ja, jedenfalls wird er dann also dazu verurteilt, diesen Stein, diesen Felsbrocken immer wieder einen Berg hochrollen zu müssen, hoch zu hieven, zu tragen, und ganz oben angekommen, fällt er eben wieder nach unten und dann geht die Arbeit eben wieder von vorne los. Und einerseits wird dieser Sisyphos natürlich bei uns im Kulturkreis verwendet, wie du schon richtig sagst, für so eine unendliche, mühevolle Arbeit, die scheinbar überhaupt kein Ende findet. Und dann wiederum gibt es natürlich auch den Aspekt aus der Philosophie. Ich habe diesen Sisyphos auch mal verwendet in einer Patientenerzählung, wo eine Patientin auch letztlich unter ganz schweren Bedingungen sozusagen ja im Nahen Osten groß geworden ist, klein gehalten worden ist von einer Großmutter, die eher Analphabetin war. Und diese Patientin hat sich aber festgebissen, die war sozusagen innerlich angetrieben von diesem Wunsch, sie will ein anderes Leben, sie will ein besseres Leben. Und dann hat sie 7, 8 Jahre durchhalten müssen in einer sehr notdürftigen Umgebung unter Verzicht von ganz vielen Bedürfnissen, die wir vielleicht als völlig normal ansehen als Teenager und Jugendliche. Und hat es dann aber auch geschafft, dass sie dann nach Frankreich gehen konnte, dort studieren konnte und dort dann eben mit Albert Camus, der dann ja diesen, sagen wir mal, Mythos des Sisyphos in seiner existenziellen Lesart und Schreibweise nochmal ganz anders gedeutet hat, nämlich als jemand, wir müssen dranbleiben, wir müssen uns täglich, ja, wir müssen auch irgendwie eine kämpferische Art entwickeln und wenn wir das schaffen, dann, und das Absurde auch auszuhalten, was uns manchmal passiert im Leben, ja, dass die Widrigkeiten anzugehen, zu überstehen, dass das vielleicht schon eigentlich uns als Menschen auszeichnet. Also nicht, dass es unbedingt immer diese große Sinnfindung ist oder dieser große Wurf, sondern ja, ich habe diese Situation 7, 8 Jahre. Ich bin jeden Tag aufgestanden, ich habe Essen gekocht, ich habe nachts vielleicht dann nur gelesen, klammheimlich bei einer Kerze und mich weitergebildet. Aber das habe ich alles gemacht und irgendwann habe ich diese Widrigkeiten vielleicht an so einen Punkt gebracht, dass ich sage, und das hat mich aber auch zu einem ganz besonderen Menschen gemacht. Und das ist vielleicht so ein Aspekt, der uns vielleicht auch not tut in unserer Zeit. Klar, wir suchen alle nach dem großen Sinn ob das jetzt oder nach Bewunderung, nach Begeisterung, ob das jetzt durch TikTok und was auch immer ist, wenn Patienten mir das so erzählen, was da alles passiert, bin ich natürlich auch einerseits fasziniert, aber andererseits sehe ich das auch mit Schrecken, weil wir ja so schnell nach dem Dopaminkick suchen, überall. Und Sisyphos steht vielleicht eher nicht für Dopamin, nicht für diesen Rausch, sondern für dieses halte durch und bleib dran. Und es ist zäh, aber das ist vielleicht auch menschlich. So.
Spannend ist deine Beobachtung auch, dass Menschen durch diese unglaubliche Fülle an Möglichkeiten heutzutage auch vielleicht das Stück weit ein bisschen verlernt haben, eben an einer Sache dran zu bleiben. Weil zum Beispiel, ich bin in den 80ern groß geworden und da war es eigentlich von der Reizüberflutung noch überschaubar. Das heißt, man konnte eigentlich auch relativ gut an einer Sache dranbleiben, weil eben diese Fülle an Optionen gar nicht da war, sage ich mal. Und heutzutage habe ich das Gefühl, sei es in Beziehungen, sei es in Beziehung zu sich selbst, sei es in beruflichen Möglichkeiten, in was weiß ich, Unterhaltungsmöglichkeiten, es ist mit einem Fingerschnipp alles möglich gefühlt. Oder mit einem Tab auf den Bildschirm ist im Prinzip alles möglich. Und hast du das Gefühl, dass diese Aktivierungsenergie, die man vielleicht in eine Sache mal reingeben muss und da auch eine gewisse Kontinuität, eine gewisse Ausdauer auch irgendwie an den Tag legen darf, dass uns das heutzutage so schwer fällt, weil wir vielleicht auch A, immer nach dem ganz großen Sinn suchen oder dann eben abgelenkt sind in so kleinen Dingen jeden Tag, um, na, Stichwort Aufmerksamkeitsspanne, die ja mittlerweile im Sekundenbereich irgendwie liegt und nicht mehr im, da wollen wir von Minuten oder sogar von Stunden gar nicht mehr sprechen, sozusagen, wie früher auch die großen Denker einfach mal bei einer Kerze an ihrem Buch geschrieben haben. Das ist ja heutzutage, ne, Stichwort auch nochmal ganz kurz. Ich habe mich mit einem Freund unterhalten. Ich glaube, es ist sogar, ich bin mir nicht sicher, irgendeiner der großen Videostreaming-Anbieter, ich bin mir nicht sicher, ob es Netflix war. Die überlegen jetzt quasi 3 Minuten Serien zu erstellen, dass man kurz einfach eine Serie in 3 Minuten gucken kann und da gibt es den Cliffhanger und dann kann man irgendwann mal während dem Autofahren dann die zweite Episode gucken und so. Also nur so viel dazu, was denn gerade in der Entwicklung ist. Also man versucht quasi sich zu adaptieren, dass unsere Aufmerksamkeitsspanne so kurz ist, anstatt dass man sich denkt, wie kriegt man die denn wieder länger? So, ne?
Ja, das ist auch eine ganz entscheidende, wichtige Frage. Also ich denke mal, genau, die Aufmerksamkeitsspanne hat was damit zu tun, aber auch, sagen wir mal, vielleicht das Thema Frustrationstoleranz oder Intoleranz. Also insofern, wenn wir überlegen, mir fiel gerade ein, 60er Jahre, es gibt den sehr bekannten Philosophen Adorno, der damals in Tübingen seine Vorlesung gehalten hat. Und ich meine Güte, der hat entweder hat er frei vorgetragen oder abgelesen, aber das hat 1,5, 2 Stunden gedauert und man hat ihm zugehört, man war vielleicht gebannt, man musste sich sehr, sehr konzentrieren. Das würde heute in dieser Form so nicht mehr stattfinden, ja. Und 60-Sekunden-Clips ist auch schon angesprochen worden. Bei TikTok. Also da ist was passiert. Und wie du schon richtig sagst, anstatt dass man sich jetzt überlegt an verantwortlichen Stellen, wie können wir das irgendwie in eine andere Richtung katapultieren? Wie können wir den Menschen wieder Lust machen auf Konzentration? Ich meine, Konzentration ist ja auch, wenn man so will, eine Gabe. Es hat ja viel dann auch in der Meditation damit zu tun, wie lasse ich mich auf etwas ein? Vielleicht auch auf etwas, was nicht ich bin, ja, auf einen Inhalt, auf einen anderen Menschen. Und wenn das verloren geht und wir eben nur noch von einem, sagen wir mal, dopamingetriebenen Kick zum nächsten schreiten, dann geht ja auch irgendwas an unserer menschlichen Seite verloren, scheinbar. Ja, und das, glaube ich, wiederherzustellen, das wäre ein großes Desiderat, ja. Und ich meine, du hast es angesprochen mit Aufmerksamkeitsspanne. Klar gibt es da die spannende Diskussion um das große Thema ADS, ADHS natürlich, und die Aufmerksamkeitsstörung. Aber auch da kann man sagen, dass natürlich, dass es Menschen sind, das sind oft sehr hochbegabte Menschen, die nicht unbedingt Ja, wie soll ich sagen, die haben ein Problem, so wie unsere Gesellschaft natürlich aktuell funktioniert, ja, weil wir oft ja auch sehr monoton gestaltet sind. Und es gibt ja auch die evolutionsbiologische These, dass diese Menschen, die das hatten, wahrscheinlich in früheren Jahrhunderten oder vor Tausenden von Jahren, wunderbar für die Community geeignet, unglaublich wichtig waren, weil die konnten die Umgebung scannen, die haben Gefahren sehr schnell erkannt. Und heutzutage tauchen die bei uns Therapeuten und Ärzte auf und sagen, ich habe ein Problem, ich brauche vielleicht Medikamente. Ja, aber eigentlich ist das Problem, wie wir als Gesellschaft strukturiert sind, gestaltet sind. Und das wirft natürlich wieder ganz große Fragen auf, weil es natürlich große gesellschaftliche Entwürfe sind. Leben wir oder wie können wir eine Gesellschaft vielleicht auch anders gestalten? Also nicht nur von den Krankheiten individuell ausgehen, sondern auch wieder vielleicht dann die philosophischen Fragen stellen. Ist denn eigentlich eine Gesellschaft so aufgestellt, dass sie den meisten Menschen, sagen wir mal, seelisch gut tut? Das wäre ja auch eine spannende Frage.
Absolut. Ich hatte letztens auf einer Hochzeit eine sehr spannende Unterhaltung und ich bin sehr gespannt, was du dazu sagst. Und zwar ging es um das Thema KI. Und einer hatte so ein bisschen die Philosophie oder die These aufgestellt, KI könnte tatsächlich in Anführungszeichen unsere Rettung der Spezies Mensch und der Zurückbesinnung auf die Natur sozusagen die Rettung sein. Weil jetzt gerade ist es so, dass wir Menschen uns ja in der Regel über Tiere stellen, weil wir ja einen Intellekt haben, weil wir logisch denken können und so weiter. Und wir machen uns die Tiere zu unserem Untertan. Und jetzt gibt es vielleicht etwas, was noch über unserem Intellekt steht, sozusagen, was das wesentlich schneller und effizienter noch kann, Dinge zusammenfassen, was weiß ich, ne, Zusammenhänge erkennen, sodass wir vielleicht dadurch wieder auf eine Augenhöhe mit der Natur, mit den Tieren rücken können, weil wir im Prinzip auch etwas haben, was so über uns steht, dass wir uns endlich wieder zurückbesinnen können, wo wir denn eigentlich herkommen, dieses All-Eins-Miteinander-Sein, so, weil wir vielleicht auch die Kapazität wieder haben, weil wir uns gar nicht mit den Dingen beschäftigen müssen, für die wir vielleicht gar nicht gemacht sind, so für diese na, Monotonie in Anführungszeichen, ne? Wie siehst du das, diese Rückbesinnung auch wieder auf, was ist denn eigentlich die Natur des Menschen und wie sehr haben wir uns davon entfremdet? Weil diese Entfremdung, muss ich ganz echt sagen, die begegnet mir als Mensch, der im besten Falle näher hinguckt, sehr oft jeden Tag, wie sehr wir uns entfremdet haben von dem, wie es eigentlich vielleicht mal gedacht war.
Ja, da könnten wir jetzt ganz gut eintauchen. Also, und zwar ist es ja tatsächlich so, also künstliche Intelligenz, ich habe mir das mal folgendermaßen überlegt. Es ist ja im Prinzip so, die künstliche Intelligenz ist überall potenziell auf der Welt verfügbar, wo ich mich mit Strom anschließen kann. Sie ist ja potenziell allwissend, sofern ich auch glaube, dass sie mir all das Wissen gibt, was es eben auf der Welt zum jetzigen Zeitpunkt gibt oder verfügbar ist. Und sie ist allmächtig, insofern ich daran glaube, dass das tatsächlich eine Macht ist, die es da draußen irgendwo gibt. Und wenn ich mir diese drei Faktoren überlege, dann sind wir eigentlich bei einer sehr klassischen Definition eines christlichen Gottesbildes aus dem Mittelalter. Nämlich der ist überall präsent, der ist omnipräsent, der ist omniscient, der ist allwissend, allmächtig, überall zugegen. Und das ist wiederum eine Faszination, dass der Mensch, und da sind wir, da können wir anfangen bei Marx, da können wir bei den frühen Religionskritikern anfangen, Feuerbach, die immer gesagt haben, Mensch, was ist denn da eigentlich im Menschen los, dass der, also zumindest von der religionskritischen Seite, dass der sich dieses Gottesbild oder so ein Gottesbild immer wieder neu erschaffen muss. Irgendwas muss es ja da im Menschen auch geben. Jetzt könnten wir sagen, sind wir in unserem neuen technischen Zeitalter tatsächlich wieder an der Stelle, dass wir uns mit der KI, sagen wir mal, so ein Phänomen geschaffen haben, dass wir da plötzlich ehrfürchtig davor stehen und sagen, wow, die weiß ja jetzt mehr als ich, die ist ja so viel schneller als der Mensch und die kann ja jetzt den menschlichen Geist und KI ist ja, wenn man so will, jetzt in den Kinderschuhen, ist jetzt im Kindergarten, wenn man so will, die fängt jetzt erst an, richtig zu laufen. Also
Genau.
wer weiß, was das in 5 bis 10 Jahren, wo wir da sein werden, was die alles noch kann. Und tatsächlich, wohin rückt uns das dann als Menschen, ja, wenn sozusagen jetzt die KI wirklich zu diesem neuen inneren Gott wird, den wir dann doch irgendwie wieder bedürfen? Und ich habe mir dann überlegt, auch natürlich ausgehend auch von vielen Patienten, die mir so ihre Erlebnisse von der KI berichten. Manche sagen ja dann, sie haben ihre Partnerschaftsprobleme durch ChatGPT lösen wollen und haben dann Chats eingegeben nach dem Motto, ChatGPT, schau mal, warum haben wir hier eigentlich ein Problem? Analysier das mal anhand unserer Chats. Also in diese Richtung geht es ja schon. Oder einsame Patientinnen, die dann sagen, ach, jetzt habe ich erst den Termin bei Ihnen nächste Woche. Jetzt habe ich vor einer Woche dann nachts mit ChatGPT gesprochen und geguckt, wie kann ich jetzt mein Problem lösen. Aber Vorsicht, ChatGPT bestätigt immer nur mein Weltbild und wird es niemals sozusagen auseinanderrücken oder zerpflücken. So, das ist auch eine ganz große Gefahr. Also wenn ich ein Weltbild habe, wird ChatGPT das ganz feinfühlig so stehen lassen wollen, aber in der Regel wird es das nicht kritisieren oder in Frage stellen. Und jetzt kommen wir zum entscheidenden Punkt. Und wenn wir jetzt aber sagen, KI ist eigentlich die Superintelligenz, also das heißt, das ist unser menschlicher Geist nochmal um Vielfaches hochdimensioniert, dann fallen wir tatsächlich wieder auf unsere Spezies Mensch zurück nach dem Motto, aber was zeichnet uns eigentlich aus? Zeichnet uns wirklich nur der Intellekt aus? Weil das kann ja dann wirklich die Maschine viel besser, ja, irgendwann. Und dann sind wir eigentlich bei dem Punkt, wo auch viele Patienten, die dann auf der Suche nach Ayahuasca, nach Südamerika pilgern und in Schwitzhütten gehen, dass wir sagen, ja gut, was uns als Menschen auszeichnet, ist diese Verbindung, Connectedness, auch vielleicht die gemeinsame Suche nach Spiritualität. Und vor allem wieder das Community-Feeling, also Gemeinschaft suchen, an einem Ort zusammenkommen, wo dann plötzlich in Portugal Kakaozeremonien stattfinden. So. Also das heißt, wo dann plötzlich so basale Dinge wieder stattfinden. Okay, Menschen kommen zusammen und trinken jetzt gemeinsam Kakao und spielen Lieder dabei. Und was ist das? Und das im 21. Jahrhundert, wo gleichzeitig im Silicon Valley eben die KI sozusagen hochprogrammiert wird. Also ich glaube, das ist tatsächlich so eine Gegenbewegung, die jetzt so stattfindet und vielleicht auch immer stärker wird in Zukunft von verschiedenen Gruppen. Eine, die sagen, wir steigen jetzt voll auf den KI-Zug auf und damit werden wir in ein paar Jahren den Mars kolonisieren. Und andere sagen, lass uns wieder menschlich werden, die Erde bevölkern und aufhören, irgendwas zu suchen, was es da draußen gar nicht gibt.
Super spannend. Super spannend. Ich sehe das, ich sehe das tatsächlich genauso. Was glaubst du denn, was denn diese ständige Sinnsuche vielleicht auch auslöst? Und wie kommen wir da vielleicht auch eher wieder statt der Sinnsuche eher in die Handlung? Weil ich habe manchmal das Gefühl, na, diese Triade, sage ich mal, zwischen einem Gedanken, dem Wort und der Handlung dahinter, dass das Letzte öfter auch mal weggelassen wird, sondern dass sich quasi in so einer Spirale befunden wird, dass man sich hochgeistig so in der Theorie verkopft, dass das Leben in der Handlung sozusagen einfach manchmal auch verpasst wird. Hast du auch einen ähnlichen Eindruck?
Ja, also ich denke mal, das war auch so ein Leitgedanke in einem eben kürzlich von mir erschienenen Buch, wo ich eben auch nochmal von vielen Patientenerzählungen ausging und auch immer versucht habe, so tiefer nochmal in die Menschheitsgeschichte zu gehen, nämlich, dass wir eigentlich als Menschen erzählende Wesen sind. Ja, also wir brauchen Erzählungen, wir brauchen eigentlich auch einen Mythos. Carl Gustav Jung, der Schweizer Psychiater und auch dann Begründer der analytischen Psychologie in der Schweiz, der hat ja auch gesagt, letztlich brauchen wir als Menschen, als Individuen, jeder Mensch braucht eigentlich seinen Mythos. So. Und das ist ein ganz spannender Gedanke. Wir brauchen unseren Mythos und vielleicht leben auch viele Menschen, das sage ich auch immer meinen Patienten, wenn ich die so dann höre und dann befrage und sage, Mensch, aber was ist das eigentlich für ein Mythos, den Sie da gerade leben? Was könnte, kommt Ihnen das irgendwie bekannt vor? Und das, glaube ich, ist so etwas, was uns ja auch so abhanden gekommen ist. Und vielleicht deshalb brauchen wir auch Netflix und die ganzen Serien ständig, weil es sind ja auch alles Erzählungen. Es sind ja immer wieder Erzählungen, neu verpackt und neu moderiert. Aber so diese eine Erzählung, was weiß ich, sei es der Adam und Eva Mythos, ich meine, die antiken Griechen, was immer sie waren große, sagen wir mal, Narrativisten, sie waren große Erzähler letztlich, ja. Und das bewundern wir auch an dieser Kultur bis heute. Welche Mythen haben die uns mitgegeben? Und Kinder und Kindeskinder fangen ja immer wieder an mit, der Odysseus und was ist mit dem Zeus? Also, das lässt uns ja bis heute nicht los, ja, diese ganzen Erzählungen. Und ich glaube, da sind wir wieder bei so einem Punkt. Ich glaube, wir haben ganz oft in unserem Leben diese Handlungsanleitung verloren. Mythos kann man auch so als Handlung übersetzen. Und wenn die Handlungsanleitung verloren gegangen ist, dann suchen wir ja krampfhaft nach irgendeinem anderen Skript, was wir brauchen. Und klar, Hollywood hat es wunderbar verstanden. Die haben uns seit den 30er, 40er Jahren mit allen möglichen Skripten zugeballert und zugeworfen. Und sei es romantische Liebe und was auch immer alles ist, ist ja ganz viel Hollywood inszeniert, nachdem wir unser Leben auch ausrichten. Also die haben es verstanden. Die Kirche heute hat bei ganz wenigen Menschen noch so einen Zugang. Im Mittelalter war es groß, aber da war es natürlich oft mit Angst vermengt. Und ich glaube, wenn wir heute dann Therapien aufsuchen, dann suchen wir eigentlich auch wieder nach dieser alten Handlungsanleitung. Was ist eigentlich in meinem Leben, was ich übersehen habe? Und was will mir mein Leben eigentlich selber mitteilen, worum es geht? Ich glaube, das ist so eine ganz spannende Frage. Und wenn wir das hinkriegen, egal wie lang die Therapie dauert, dann haben wir, glaube ich, was Entscheidendes wiedergewonnen. Und dann sind wir auch, glaube ich, nicht mehr so, sagen wir mal, leicht beeinflussbar, weil viele laufen ja auch eher so den Mythentreibern, so wie Rattenfängern dann hinterher, ja, nach dem Motto, oh ja, und das ist jetzt die neue Richtung und da müssen wir mitmachen, sondern sagen, nee, das ist mein eigenes und mein eigenes muss sich aber nicht unbedingt decken mit dem, was da gerade gesellschaftlich abläuft, ja.
Hat das auch deiner Meinung nach viel damit zu tun, dass man sich mit den eigenen Werten mal beschäftigt? Was ist in meinem Leben denn zum Beispiel auch ein wichtiger Wert, so ein Leitwert, dem ich auch vielleicht einfach individuell folge, egal was die Werte von anderen sind? Das ist einfach das, was sich für mich als Wahrheit, als stimmig herausstellt. Hast du das Gefühl, dass die Menschen sich heutzutage zu wenig damit beschäftigen? Was ist denn eigentlich mein eigener Wert im Leben oder vielleicht auch mehrere?
Ja, also es gibt ja den schönen Begriff, den kann man vielleicht auch gar nicht übersetzen. Weil es gibt natürlich im englischsprachigen Raum den Begriff Self, also das Selbst, ja. Und interessanterweise war ich bei einigen Workshops und da geht es dann oft darum, naja, so wie wir über unser Selbst reden, so wie wir uns selber erzählen, das machen wir ja immer anders, zu jeder Lebensspanne. Also mit 20 haben wir ein völlig anderes Weltbild über uns als mit 25, mit 30, mit 40, 45. Und immer schauen wir ein bisschen anders auf unser Leben zurück. Und immer haben wir das Gefühl, stimmt, eigentlich könnte ich ja mein Leben auch so erzählen. Oder naja, eigentlich hat es doch eher was damit zu tun. Und dann gibt es den spannenden Ausdruck Selfing. Also so im Sinne von, so wie ich über mich selber denke und nachdenke, das ist Selfing und das ist dann kein Nomen mehr, das ist dann tatsächlich ein Verb, das ist eine Tätigkeit. Also ich entwickle mich, ich entwerfe mich auch immer wieder neu, ausgehend von Erfahrungen natürlich, in Beziehungen, in Gesellschaft, mit Freunden und überhaupt. Und klar, und das wirft natürlich irgendwann die Frage auf, und stimmt, und wofür stehe ich eigentlich und was mache ich hier eigentlich? Aber ich habe oft das Gefühl, dass das natürlich Menschen, die in eine Therapie kommen, die sind natürlich viel, Ja, also die sind drängender mit dieser Frage beschäftigt als vielleicht die anderen da draußen. Wenn das Leben so einigermaßen läuft, dann läuft's und dann stellt man sich weniger Fragen, warum läuft's jetzt eigentlich? Aber wenn man irgendwie einen Knacks in Anführungszeichen bekommen hat oder irgendwo das Gefühl hat, ah, mit meiner Lebensführung, da sind Brüche jetzt aufgetreten, dann erst hinterfrage ich natürlich nochmal neu, ja Mensch, und wofür steht eigentlich so mein bisheriges Leben? Was habe ich da eigentlich unbewusst vielleicht auch bisher gelebt? Ja.
Auch ein bisschen seine eigene Identität immer mal wieder auch neu zu erfinden, oder? Habe ich richtig verstanden auch so? Dass man sich auch immer wieder hinterfragen darf, wer bin ich denn eigentlich? Ne? Man ist ja nicht immer der gleiche das ganze Leben lang, wie du sagst. Ne? Man hat ja andere Erfahrungen gemacht, wo man dann vielleicht auch sagt, ne, gefühlt habe ich jetzt andere Hüte auf als noch vor 10 Jahren zum Beispiel. Ne? Gibst du das auch deinen Klienten oder Patienten sozusagen, gibst du das denen auch aktiv mit? So beschäftig dich einfach auch mal, wer du glaubst, wer du gerade wirklich bist? Oder gibt es so klare Handlungsempfehlungen auch? Oder stellst du eigentlich eher nur gute Fragen, sag ich mal? Oder gibt es wirklich auch so Hausaufgaben, die du mitgibst? Hey, mach doch mal das, das hilft dir einfach auch. Und wo du auch gemerkt hast, wenn die das machen, dann haben die tatsächlich auch ganz viele Aha-Momente für die Dinge, wegen denen sie zu dir kommen.
Ja, also ich denke mal so, es ist auch das ist ein wichtiger Aspekt. Genau, wir wollen ja letztlich, oder was ich natürlich beabsichtige, ist nicht unbedingt, dass man jetzt ja eine Richtung vorgibt natürlich oder sagt, okay, da man könnte höchstens sagen, was das Entscheidende ist, sind so Entwicklungsmöglichkeiten aufzeigen, ja, Entfaltungsmöglichkeiten. Und da ist ja auch dieser buddhistische Aspekt, dass man immer wieder sagt, und das sagen auch manche Patienten, die sich damit beschäftigt haben, die kommen dann und sagen, Mensch, ja, wie ist das eigentlich? Also ich leide da manchmal unter diesen Zwangsgedanken und dann kommen diese doch sehr intrusiven Gedankengänge und dann hilft natürlich dieser buddhistische Moment, wenn man sagt, aber all diese Gedanken, die kommen quasi durch uns, ähnlich wie so ein Fluss sozusagen durch den Flussbett läuft und fließt, aber das bin nicht ich. Ja, ich bin nicht diese Gedanken. Und wir müssen uns auch nicht mit all diesen Gedanken identifizieren, notwendigerweise. Das ist auch ein ganz unglaublich, ich meine, das sind leeren Gedanken, die sind 2.000, 3.000 Jahre alt. Und die sind ja teilweise dann auch in die Psychiatrie, so mit dieser ganzen Achtsamkeitsschule in den 80er, 90er Jahren immer mehr eingeflossen, so dass man fast sagen kann, so diese buddhistischen Aspekte sind fast mittlerweile schon integraler Bestandteil von Klinikprogrammen geworden. Also, dass man auch immer wieder sagt, wahrnehmen. Was heißt wahrnehmen? Wahrnehmen heißt eigentlich, ich lasse Dinge auf mich ein, ohne sie zu bewerten, ohne sie zu kritisieren, ohne sie gleich wieder als gut oder schlecht für mich sozusagen ein Häkchen zu setzen. Und das sind schon Aspekte, die ich natürlich immer versuche weiterzutragen, meinen Patienten, meinen Klienten zu vermitteln. Aber das Spannende ist, dass natürlich auch in der jungianischen Psychologie immer das Thema, welche Träume hast du? Was bringst du mit? Was ist eigentlich die Sprache deines Unbewussten? Manche schreiben Kurzgeschichten, manche bringen Bilder mit und sagen, Mensch, das hat mich jetzt nicht losgelassen. Andere plötzlich fangen sie an, mir Traumserien zu schicken und sagen, ich habe ihnen jetzt mal 4 Träume geschickt, die mich die letzte Woche total beschäftigt haben. Und da beginnt dann plötzlich ein Fluss, aktiv zu werden. Da beginnt dann eine Arbeit, die ja, die eigentlich das Entscheidende ist in diesen ja, Sitzungen, dass man sagt, wir arbeiten jetzt mit dem, was ihr Unbewusstes ihnen eigentlich so ein bisschen aufträgt. Und wenn das geschieht, dann wird's wirklich spannend.
Meditation da für dich ein wichtiger Zugangskanal, genau zu sowas, ne? So dieses auch mal rauszoomen und einfach wirklich auch mal lernen zu beobachten, weil ich glaube, das dürfen wir auch wieder neu erlernen, oder? So dieses überhaupt mal uns aus einer gewissen Perspektive, die jetzt nicht so nah auffährt, sozusagen zu beobachten. Ne? Mein Fahrlehrer, das weiß ich noch damals, der hat gesagt, Der hat mir eine Postkarte in dem Theorieunterricht direkt vor die Augen gehalten und hat gesagt, was siehst du jetzt? Und dann sage ich, ja, nicht viel, ehrlich gesagt. Und dann hat er sie weiter weggehalten, hat gesagt, was siehst du jetzt? Naja, jetzt sehe ich halt die Tafel, die anderen, die hier sitzen und so weiter, den Raum. Ja, genau. Und genauso ist es auch beim Überholen. Die meisten fahren zu nah auf den LKW und haben dann keine Ahnung, was kommt und scheren dann immer wieder gefährlich aus. Aber Abstand ist dort quasi die Lösung. Da hast du mehr Überblick und kannst dann wirklich auch sicher überholen. Und ich habe dieses Beispiel so im Kopf, obwohl es jetzt schon echt lange her ist, weil es so eine schöne Metapher eigentlich ist fürs Leben, ne? Dass wir zu oft zu nah auffahren auf unsere Gedanken, unsere Emotionen, alles, ne? Und im Prinzip ist da, glaube ich, auch ganz oft eben dieses Lernen, wieder Abstand in die Dinge reinzubekommen. Und wie siehst du das?
Ja, das ist ein wichtiger, eigentlich alles entscheidender Aspekt. Gibt da eigentlich eine ganz schönes Bild analog der Postkarte, wenn du sozusagen vielen Menschen ein Blatt Papier vor die Augen hältst und in der Mitte des Blatt Papiers ist ein ganz kleiner schwarzer Punkt und du fragst die Menschen, was siehst du denn hier? Dann sagen die allermeisten einen schwarzen Punkt. Die wenigsten sagen, ich sehe ein Riesenblatt Papier mit ganz viel weißer Fläche und da ist ein ganz kleiner schwarzer Punkt. Also das heißt, wir sind ja schon geprimed. Unsere Aufmerksamkeit geht schon sofort in eine Richtung. Da ist der schwarze Punkt. Da ist ein Fehler. Interessanterweise habe ich mir mal sagen lassen, in Deutschland ist es ja eher üblich bei Diktaten, man streicht alles an, was falsch ist und sagt dann, was weiß ich, 15 Fehler, Note 3. Ein Engländer hat mal gesagt, das machen die anders. Gucken eher, was ist richtig und sagen dann, so und so viel hast du richtig gemacht und das ist dann halt die Note 3. Also auch hier, die Note mag gleich sein, aber es macht was, wenn ich sage, ich habe 15 Fehler oder wow, ich habe ja so viel richtig gemacht und das ist jetzt meine Note. Und wir, ja, und dieser Blick von außen, das ist auch etwas, was ich schon natürlich immer versuche, dass man mal ausgehend von diesen eigenen, natürlich individuell sehr belastenden Themen mal so ein bisschen in die Menschheitsgeschichte auch hineinzoomt und mal guckt, wo kommen wir eigentlich her? Was zeichnet uns vielleicht auch als Menschen aus? Wenn man mal überlegt, genau, es gab da vor 30.000 Jahren die Höhlen in Lascaux, wo Menschen ja diese unglaublichen Wandmalereien erschaffen haben und erst in den 1940er Jahren zufällig haben Kinder das beim Spielen entdeckt in Frankreich. Wow, guck mal, da ist doch was an der Wand. Wahnsinn. Also das heißt, der Mensch ist immer schon ein Wesen gewesen, der versucht hat, sich Sinn zu stiften. Der hat gemalt unter schlechtesten, sagen wir mal, visuellen Bedingungen. Und heute, 30.000 Jahre stehen wir davor und haben immer noch nicht so ganz genau verstanden, was bedeuten diese Höhlenmalereien da? Was ist das? Viele behaupten ja sogar, einige Forscher, vielleicht ist das unter Trance entstanden, vielleicht hatten die auch so etwas wie Psychedelika genommen oder bewusstseinserweiternde Substanzen, Pilze, man weiß es nicht. Also man vermutet da ganz spannende Dinge, aber auch das gehört zum Menschen dazu, dieses immer. Ja, Sinn stiften, Sinn erweitern. Warum bin ich hier? Und das zeichnet uns zu jeder Zeit aus. Und aber jeder muss sich in jeder Zeit schon neu damit auseinandersetzen und immer wieder die Antworten finden, die dann für einen selber stimmig sind. Und das macht's so schwierig, aber vielleicht auch irgendwo so schön, dass das jedem Menschen auf jeden Fall hoffentlich in seinem Leben irgendwie möglich ist, sich dazu mal zu verhalten.
Was glaubst du, was sind gute Zugänge, was sind gute Handlungen, um sich dem immer mal wieder auch liebevoll zu nähern? So diese beiden Fragen, die uns ja quasi schier in den Wahnsinn treiben, ne? Warum sind wir hier und wo gehen wir hin sozusagen? Oder wo kommen wir her und wo gehen wir hin? Hast du aus deiner Arbeit da Erfahrungen, was den Menschen wirklich einfach hilft, ohne sie noch mehr in den Kopf zu bringen, noch mehr vielleicht in Gedankenspiralen, sondern einfach so dieses Gefühl von, ah, ja, das hat mir jetzt einfach wirklich auch geholfen, da mal rauszukommen und vielleicht da auch ein bisschen mehr Zugang zu bekommen, weil das ist ja so eine riesengroße Frage, sondern beschäftig dich einfach mal ein bisschen damit, warum du hier bist. Oh, wow, okay. Ja, wenn's nichts Wenn es nichts Schwereres ist als das, dann mache ich das mal schnell.
Ja, also klar, daran haben sich Philosophen, Denker, Theologen seit Tausenden von Jahren sozusagen festgebissen. Wittgenstein, der österreichische Philosoph und Denker, hat man das spannenderweise so formuliert, eben auch mit dieser Frage nach, was ist der Sinn des Lebens und wie finde ich den und was mache ich denn? Und da meinte er nur so flapsig, lapidar, wie er halt sicherlich zuweilen auch war, naja, richte doch dein Leben so ein mit dem, was du lebst, dass diese Frage nach dem Sinn gar nicht mehr notwendig ist oder die sich gar nicht mehr stellen muss, sozusagen, weil eigentlich alles schon Sinn macht in dem Moment, wenn du es vollziehst, ja, wenn die Praxis stimmig ist. Und weil wir haben ja immer das Gefühl, Sinn des Lebens, das ist so, da fließt einem irgendwas zu oder dann hat man etwas und dann ist es so. Und dann, wenn man es mal hat, dann, ja, dann ist man in so einem glückseligen Zustand. Aber ich glaube, es ist immer eine Praxis, es ist immer ein Vollzug. Es ist, glaube ich, auch immer eine Tätigkeit. Und ich glaube, ausgehend von dem, was wir über KI gesagt haben und auch wie wir heute leben, dass es eigentlich immer eine tiefe Suche nach Gemeinschaft ist, nach anderen Mitmenschen, natürlich Partnerschaft, aber ich glaube auch eher nach einer größeren Gemeinschaft, in der wir uns auch alle wieder auffinden. Ich glaube, deshalb pilgern heutzutage auch von meinen Patienten ganz viele nach Südamerika, suchen diese Retreats auf. Und dann denkt man ja, was machen sie da? Ja, und da haben die dann plötzlich für ein paar Wochen wieder das Gefühl, ich bin in einer menschlichen Gemeinschaft. Ja, und dann taucht dann der Schamane auf, kann man sich fragen, ja, spannend. Also sozusagen genau die andere Bewegung, ja, von der hochtechnologischen Medizin zurück sozusagen zu diesen Kulturen, weil immer die Suche nach der Ursprünglichkeit wieder da ist, ja. Also das ist, glaube ich, dieses, was uns Menschen, glaube ich, auszeichnet. Und in dieser Gemeinschaft, und die haben ja dann ihren Sinn gefunden, ja. Die haben ihre Praktiken, die haben ihre Rituale und die wurden dann tradiert. Die hat man dann nicht in Frage gestellt. Und klar, und das macht uns ja heute so schwierig für uns, weil wir Hunderte von Möglichkeiten haben, aber keiner sagt uns, aber das ist jetzt dein Brauchtum, das gehört zu dir, das ist deine Gruppe und so, ja. Jemand hat auch mal gesagt, dieses Konzept des Schamanen, da gibt es Ansätze in Südamerika, dass man sagt, der Schamane ist nur Schamane aus einem bestimmten Tribe, aus einem bestimmten Volk. Der ist nicht der Schamane für irgendeinen anderen, sondern der kann nur eine Wahrheit vermitteln in dem Volk, in dem er halt auch groß geworden ist oder in dem er sozialisiert ist, ja. Und das ist auch so ein Aspekt. Die Wahrheit liegt genau da, ja, in diesem Ursprung. Und das, glaube ich, das suchen wir, das zeichnet den Menschen aus. Und wenn wir uns mit Träumen, mit Malen, mit dem beschäftigen, was aus uns raus will, aus unserem Inneren, aus unserem Unbewussten, dann, glaube ich, sind wir auf der richtigen Fährte, wo immer die uns hinführt, ja. Letztlich. Aber ich glaube, dieser tiefe Sinn nach, ich habe Menschen um mich, die mich wertschätzen, die mich sehen, die mich auch in Frage stellen, und vielleicht auch, ja, Rituale, die mir diesen höheren Sinn im Leben auch wieder irgendwie zurückschenken. Das ist, glaube ich, auch ein ganz wertvoller Moment.
Ich lese gerade ein Buch von Rick Rubin, einer der bekanntesten Musikproduzenten der Welt, der ja auch sehr, sehr spirituell ist. Und der behauptet einfach mal, dass wir alle Künstler sind. Wir sind alle kreativ, weil ja auch einige Leute sagen so, nee, ich bin überhaupt nicht kreativ, mir fällt nie irgendwie was ein. Aber wir sind ja jeden Tag nahezu dazu gezwungen, kreative Entscheidungen zu treffen. Und hast du auch das Gefühl, dass das einfach so in unserer DNA veranlagt ist, dass wir eben diesen Expressionismus, nur diese Ausdrucksform durch irgendeine Art von, sei es Schreiben, sei es Sprechen, sei es Singen, sei es ein Instrument spielen, sei es Zeichnen, sei es was weiß ich, dass das eigentlich immer hilfreich ist, wenn wir eben diese Handlungen vollziehen können, um noch tiefer in unser Unterbewusstsein eindringen zu können und das auch mal nach außen kehren zu können, um selbst auch mal lesen zu können, angucken zu können.
Genau, also ich glaube, auch hier wieder, dass dass wenn wir uns nur auf unseren Verstand beziehen und sagen, und der soll uns jetzt irgendwie den Weg weisen, genau, dann können wir auch ChatGPT fragen. Genau, fragen wir mal, was ist der Sinn des Lebens? Aber ich glaube, es geht wirklich um diesen tiefen, ich meine, das sieht man ja, wenn Menschen dann plötzlich anfangen zu tanzen, sich allein zu bewegen oder auch wenn Kinder sich bewegen, Musik folgen oder dann anfangen, genau so ihre Sprache zu entwickeln, zu singen. Das löst was, das macht frei. Wenn einer berichtet, er war in der Schwitzhütte von so einem indianischen Tribe ausgehend und es war dunkel, es war heiß und plötzlich waren dann hat jemand einen Ton angestimmt und dann war dieser ganze Ton in diesem Raum und dann kam er natürlich wirklich im wahrsten Sinne verändert aus dieser Erfahrung zurück, ja, weil er wirklich wieder gespürt hat, wow, was zeichnet mich als als Menschen in dieser Gemeinschaft aus. Deshalb absolut, da würde ich zustimmen, dass wenn wir müssen halt, sagen wir mal, unseren Ausdruck finden in dem
Genau.
Moment. Ja, was ist unser genuiner Ausdruck, sozusagen, ja, vielleicht lebendig zu sein, am Leben zu sein, ja, am Leben, das Gefühl zu haben, ich nehme am Leben teil und ich bin nicht nur eine bessere Verstandesmaschine. Ja, das war ja auch so 18. Jahrhundert. Menschen haben dann gesagt, genau, l'homme Maschine, also so die Denker, die gesagt haben, genau, der Mensch ist eigentlich so eine Denkmaschine oder von Descartes ausgehend. Im Grunde könnte man auch sagen, ganz viele Irrungen sind da entstanden, weil der Mensch halt so als Rationalitätsmaschine betrachtet worden ist und dieser Strang zu sagen, aber der Mensch ist doch viel mehr, der Mensch ist pulsierendes Leben, das kam ja mehr durch die, sagen wir mal, Denker wie Nietzsche, Schopenhauer, die dann immer wieder gerungen haben, aber was ist der Mensch? Nietzsche, von dem stammen ja diese wunderbaren Worte, auch vom tanzenden Kind, vom spielenden Kind, also der schon auch erkannt hat und der natürlich im Denken so fest eingefräst war, dass er eigentlich sein ganzes Leben versucht hat, aus diesem Denken in die Lebendigkeit zu kommen. Ob es ihm gelungen ist, sei mal eine andere Geschichte, aber das war so seine Bewegung und das, glaube ich, kann ich natürlich jedem nur wünschen, dass man wieder in eine Lebendigkeit kommt, wohin die auch, wie immer die dann auch letztlich aussieht und gelagert ist, ja.
Ja. Du hast vorher schon mal angesprochen, dass du ein Buch geschrieben hast. Möchtest du uns da ganz kurz mal mit reinnehmen? Was erwartet einen in diesem Buch und vor allem, was hat dich da so inspiriert, diese, ja, Geschichten auch niederzuschreiben? Und für wen ist das sehr, sehr gut, dieses Buch?
Ja, das ist im Prinzip tatsächlich ausgehend von ganz, ganz vielen Jahren mit Erfahrung meiner Patienten. Ich habe das auch so in einem kleinen Satz am Anfang so ein bisschen humorvoll festgehalten, dass dieses Buch auch meinen Patienten gewidmet ist, die mich in dem Sinne viel besser haben sehen lernen, als das jeder Optiker vermag, der mir vielleicht eine Brille aufsetzen kann und sagen, und jetzt siehst du den Baum da hinten besser. Aber diese Klienten, die Patienten, die mir von ihrem Leben berichtet haben, mich haben mitgenommen auf ihre Reise und ich durfte so Stück weit Wegbegleiter sein. Das hat mich einerseits natürlich sehr demütig werden lassen und andererseits hat es mir auch sehr, sehr viel offenbart und gezeigt. Und dieses Buch handelt eigentlich von 10 fiktionalisierten Patientenbiografien, die sozusagen, ja, die im Prinzip einerseits mich als Therapeut auf eine unglaublich faszinierende Reise genommen haben und wie ich das vielleicht auch schon hier so mit dir angesprochen habe, die haben mich dann auch weitergeführt so ein bisschen in die Reise der Menschheitsgeschichte. Also, was ist eigentlich, was haben, ich hatte einen Patienten, oder ich habe in der einen Erzählung von einem Patienten berichtet, der ganz viele Höhlen gemalt hat. Ja, und warum hat er diese Höhlen gemalt? Und da geht es um, ja, Zerwürfnisse mit seiner Tochter, da geht es um viele Brüche in seinem Leben. Aber irgendwie hat ihn das Malen so beruhigt. Und gerade als er dann Höhlen gemalt hat, tief in der Nacht. Und das hat mich dann auch zu diesen spannenden Aspekten der Höhlenmalerei geführt, sodass das Buch im Prinzip einerseits eine Reise durch ganz viele Schicksale von Menschen ist, die wir alle heute von dir und mir sozusagen, aber gleichzeitig ist es eine tiefe Reise in uns, was wir als Menschheit eigentlich bisher für eine Reise hinterlegt haben, die letzten 20, 30.000 Jahre, mit so kleinen Aspekten, mal Aspekte aus der Romantik, Aspekte, dann gehe ich auf den Mythos von Adam und Eva ein und überlege mir eigentlich, wie das ist, wenn Menschen Traumata erlebt haben und was passiert, wenn ja, wenn wir von Traumata so, sagen wir mal, in Mitleidenschaft gezogen werden, dass wir eigentlich eine neue Sprache brauchen, dass wir eigentlich was Neues brauchen, um uns wieder in der Lage zu fühlen, auch darüber zu reden. Also das Buch handelt von diesen ganzen Aspekten und ich denke, es, ja, es kann sehr erhellend, sehr spannend sein für, ja, eigentlich für uns alle, die wir am Leben interessiert sind, an Psychologie, an Kultur, an Philosophie, an Lebensthemen. Also wenn wir mit unserem Leben, sagen wir mal, immer wieder Fragen stellen, wie du auch am Anfang gesagt hast, vielleicht wie so ein Kind auch lernen, Fragen zu stellen, dann ist es genau das, was man vielleicht mal in die Hand nehmen sollte. Genau.
Schön. Ich hätte noch eine eben auch sehr kindliche Frage, nämlich, was haben dich denn persönlich diese ganzen Geschichten an Handlungen sozusagen inspiriert für dein persönliches Kamya-Leben? Na, dass du sagst, krass, aufgrund der Geschichte oder vielleicht auch mehrerer Geschichten habe ich jetzt persönlich in meinem Leben etwas verändert und zwar das. Das würde mich einfach persönlich total interessieren, was dich quasi, na, das heißt ja immer, if you want to reach it, teach it sozusagen. Ne? Das heißt, wenn du wirklich was verstehen möchtest, dann unterrichte es. Und so ist es ja oftmals im Coaching auch. Ein Freund von mir, der stand 10 Jahre auf der Bühne und hat gefühlt 10 Jahre das Gleiche erzählt, bis er dann im 10. Jahr irgendwann auf der Bühne stand und kurz 20 Sekunden ruhig war, weil er da erst das erste Mal selbst verstanden hat, was er die letzten 10 Jahre eigentlich die ganze Zeit quasi rational von der Bühne herunter gepredigt hat und plötzlich so, jetzt habe ich es selbst verstanden. Krass. Hattest du auch so einen Moment, so dieses, wow, jetzt habe ich durch die Geschichten meiner PatientInnen, meiner KlientInnen einfach auch für mich was ganz Elementares, Krasses verstanden und hast es dann auch in die Handlung gebracht und verändert?
Ja, also ich glaube, das ist in ganz vielen unterschiedlichen Bereichen so der Fall. Also klar, wie du schon sagst, man ist ständig in dem Bereich, vielleicht zu vermitteln, was aufzuzeigen und dann diese Möglichkeit auch durch das Schreiben zu haben, Moment, was passiert jetzt eigentlich in meinem eigenen Leben? Was sind da so eigene Handlungsstränge, innezuhalten? Auch mal auf diese eigenen Entwicklungen zu schauen. Also im Prinzip war schon auch das Buch natürlich ein Weg des Innehaltens, Zurücknehmens, auch durch viele Spaziergänge sind viele Gedanken dann auch gereift und gewachsen. Also ja, das ist dieser tatsächlich dieser innere Prozess, immer wieder neu auch auf meine Handlungen zu schauen, mich zu besinnen, was zeichnet in dem Fall natürlich auch mich als Mensch, als Therapeut, als Wesen aus, wofür stehe ich in dem Moment, wofür möchte ich stehen? Also absolut, es war auch im Prinzip eine Reise nochmal zu den eigenen Fragen, Anschauungen und Werten, die damit natürlich zusammenhängen. Absolut richtig, ja.
Hast du dadurch auch Sachen weggelassen mal, dass du zum Beispiel sagst, nee, das habe ich jetzt dadurch erkannt, das mache ich nicht mehr?
In Ansätzen auf jeden Fall, ja, und da gibt es auch schon so ein paar Projekte, von denen ich mir vorgenommen habe, genau, und das machst du jetzt nicht mehr oder viel weniger, weil da brauche ich dann auch einfach die mehr Zeit, um, ja, um zu atmen sozusagen, um nicht nur in Aktivität zu verfallen. Das ist ja auch so ein gefährlicher Spagat, ja, dass man natürlich, wir haben alle die großen To-Do-Listen, das müssen wir noch abhaken, aber zu sagen, nee, dann, das muss jetzt einfach nicht sein und das ist auch okay, ja, das kann man auch mal sein lassen an der Stelle.
Ich finde das eh von der Weisheit der Sprache eine der besten Sätze überhaupt. Na, lassen wir es doch mal sein, dass, wenn man da mal reingeht in die Tiefe dieses Satzes, weil eigentlich ist es ja bei uns nur so belegt, ja gut, dann lasse ich es halt sein, ist ja quasi eher so eine Art Aufgabe, ich habe keinen Bock mehr drauf, so nach dem Motto, ne? Aber eigentlich ist es das Beste, was wir Menschen ganz oft tun können, etwas einfach sein zu lassen, nämlich einfach, ohne es zu bewerten, so sein zu lassen, wie es ist, ohne es verändern zu wollen, ne?
Total. Also da kann ich mich nur anschließen, sein zu lassen, genau. Also wirklich, da ist ja keine Aktivität. Es ist das Sein.
Genau.
Und auch der andere Ausdruck, der mir da einfallen würde, wäre auch die Seele baumeln zu lassen. Glaube, der kommt von Tucholsky aus einem seiner spannenden Romane, aber wunderschöner Ausdruck, ja, was das bedeutet, ja. Einfach mal so, ja, im Fluss zu sein. Entstehen zu lassen ohne Druck. So.
Voll. Hey, das hat mir ganz große Freude gemacht, da heute durch sämtliche Bereiche des Lebens so durchzuwandern. Und ich kann von Herzen nur empfehlen, mal in die Shownotes zu gucken. Da ist auch der Link zu deinem Buch für all diejenigen, die sich jetzt da irgendwie in der Resonanz befinden. Und ich würde dir jetzt voll gerne noch eine Abschlussfrage stellen, die ich öfter hier im Podcast stelle. Und das ist der Magic Snap. Das heißt, der magische Schnips. Wenn du den tätigen könntest und es wäre nach diesem Schnips eine Sache auf der Welt, so wie wir sie gerade vorfinden, anders, von der du denkst, dass es den größten Hebel hat auf eine Welt, wie du sie vielleicht auch in deinem Wertesystem gerne sehen möchtest, auch im Sinne aller Menschen. Das kann irgendwie etwas in dem Verstand des Menschen sein, das kann irgendwas in den Handlungen jeden Tag des Menschen sein, völlig egal. Wenn du jetzt schnipsen könntest, was kommt da so aus deinem Bauchgefühl heraus, was sich da als den größten Hebel deiner Meinung nach herausstellen würde, was danach anders wäre hier auf unserem Planeten?
Eine super spannende Frage. Tja, was? Mir fehlt gerade nur diese eine Anekdote ein. Ja, vielleicht kann man das so ein bisschen weiterfassen. Es geht um den alten Kirchenlehrer Augustinus. Er ist ja vielleicht bei einigen bekannt und der hat ja ziemlich, also klar, der hat dann im vierten, fünften christlichen Jahrhundert nach Christus geschrieben und der hatte aber diese sehr. Ja, der war von Sünde besessen, der war von der Verderbtheit des Menschen überzeugt. Und was mich so bis heute eigentlich umtreibt, ist so, dass dieser Denker, man könnte fast sagen, der war selber ziemlich depressiv und ziemlich morbide unterwegs, dass der mit seinen Schriften es tatsächlich geschafft hat, 1500, 2000 Jahre Kirchengeschichte, Geschichte des westlichen Abendlandes, das hat er alles geschafft, in alle Poren hinein zu verändern, zu manipulieren, wenn man so will, also Verderbtheit der Frau und Sünde und darauf basiert die Pfeiler der großen katholischen Kirche, was alles das bewirkt hat. Und es gab einen anderen Denker zur selben Zeit, der genau konträr war, der gesagt hat, nee, nee, also das mit der Sünde, das können wir auch alles ganz anders sehen. Fegefeuer, nee, brauchen wir jetzt auch nicht und das würde ich anders betrachten. Und der ist aber letztlich, wenn man so will, untergegangen, verbannt worden. Den hat man nicht mehr gehört. Der ist im Scheiterhaufen dieser ganzen Manuskripte letztlich ungehört geblieben. Und wenn man da nur denkt, meine Güte, zwei Meinungen, der eine ist vorangetrieben worden und das hat unglaublich viel Leid und Diskriminierung und Macht hervorgebracht. Und hätten wir mit einem paar Stimmen mehr dem anderen gefolgt, sähe 2000 Jahre Abendlandgeschichte ganz anders aus. Das sind für mich diese Momente. Moment, sage, meine Güte, von was hängt es denn immer ab? Immer von denen, die auf Ungleichheit appellieren, auf Macht, auf ja, auf diese Strukturen oder Menschen, so ein bisschen wie John Lennon mit seinem Song, ja, der letztlich sagt, Was ist es letztlich wirklich? Worum geht es eigentlich in der Religion? Geht es immer um Länder, um Macht und Grenzen? Oder könnten wir uns das nicht ganz anders vorstellen? Ja, dass wir übergreifende, dass wir eine Menschheitsfamilie sind, die über diese Grenzen, die über diese Machtstrukturen hinweg uns tatsächlich Hände reichen können. Ja, und das ist so ein Moment, wo ich immer wieder fasziniert, aber auch mit großem Schrecken feststelle, wow. Also es gibt immer so diese Weggabelung und fast immer hat sich die Menschheit dann doch für diesen ziemlich brutalen und auf Diskriminierung angesetzten Kurs gelegt. Und es wäre wünschenswert, wenn wir das anders entscheiden könnten. Aber ja, wie wir oft sehen, auch aktuell, es ist halt immer die Tendenz in uns, ja, die Tendenz, sagen wir mal, Hölle oder in Richtung Himmel zu gehen. Und aber das wäre wünschenswert, dass es immer mehr Menschen gibt, die immer wieder darauf achtsam sind, auf ihre Wege und sagen, nee, ich entscheide mich mal für den anderen Weg. Und der ist vielleicht weniger betreten, der ist Neuland, der macht vielleicht ein bisschen mehr Angst, aber ich kann Strukturen weglassen, ich muss nicht Menschen durch meine Machtposition dann kontrollieren, sondern ich lasse gehen, ja. Let it be. Das ist vielleicht dann auch so ein bisschen dieser, da sind wir wieder beim Sein lassen,
Das ist sein, wollte
dieser
ich gerade
Aspekt,
sagen.
ja. Genau.
Mega schön. Danke dir für diese sehr, sehr wertvollen Impulse. Ich glaube, man kann es auch so zusammenfassen. Gerade im Moment geht die Menschheit eher den schmerzlichen Weg der Erfahrung anstatt den königlichen Weg der Erkenntnis, wobei wir schon in unserer Menschheitsgeschichte so viele Erkenntnisse eigentlich gesammelt
Ja.
hätten, die wir zum königlichen Weg machen könnten. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, es reicht noch nicht. Wir müssen immer wieder auf diesen schmerzlichen Weg der Erfahrung, so gefühlt, wir wissen ja, die Herdplatte ist heiß, ne? Ah, vielleicht, ich probiere es nochmal, ob sie wirklich heiß ist. Auf dass das irgendwann mal sich umschwenkt und viele Menschen auf den Erkenntnissen, die wir ja bereits aus den tollsten Gemeinden dieser Welt einfach auch erlangen durften, dass die einfach ja auf die gesamte Menschheit dann auch übergehen und wir einfach daraus lernen. Man muss ja nicht immer selbst den schmerzlichen Weg der Erfahrung gehen, sondern man kann ja auch dadurch lernen, wenn ihn andere schon gegangen sind. Und jetzt dürfte es eigentlich mal reichen irgendwann.
Ja, da kann ich mich nur anschließen, genau.
Danke dir von Herzen für deine Zeit, für deine Gedanken, für deine sehr wertvollen Impulse. Und ja, war mir eine sehr, sehr große Freude, dass wir uns heute von Herz zu Herz hier ausgetauscht haben. Danke dir, Kamia, für deine Zeit.
Danke dir ebenso für die Möglichkeit und ja, weiterhin viel Erfolg bei deinem spannenden Podcast, ja.
Danke, dass du zu Gast warst. Bis bald.
Bis bald, ciao.
Ciao. Da sind wir wieder zurück aus diesem Gespräch mit Kamia. Wenn dich das Gespräch bis hierhin so berührt hat und wenn dich das Gespräch und Kamia als Person fasziniert hat, dann guck gerne mal bei ihm vorbei auf seiner Webseite. Check mal sein Buch aus. Das ist auf jeden Fall auch eine Herzensempfehlung. Alles findest du in den Shownotes. Und wenn du das Gefühl hast, dass dieses Interview auch für Menschen aus deinem Umfeld interessant sein könnte, dann leite es sehr, sehr gerne weiter oder teile es auch gerne auf den sozialen Medien und verlinke sowohl Kamia als auch mich, wobei ich gar nicht genau weiß, ob Kamia auch einen Social Media Kanal hat. Falls ja, findest du den auch in den Show Notes. Meinen findest du auch dort. Du findest mich auf Instagram und so weiter. Und wenn der Podcast dir generell weiterhilft, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du als Energieausgleich für all das, was hier in dem Podcast kostenfrei jede Woche passiert, 5 Sterne dalassen würdest auf dem Lieblingsportal von dir, über das du eben Podcasts hörst. Und neben den 5 Sternen darfst du natürlich auch sehr, sehr gerne eine Rezension schreiben. Einfach ein paar Worte, was der Podcast mit dir macht, was dir daran gefällt, auch gerne, wenn dir etwas nicht gefällt. Jederzeit ist alles willkommen, ein ehrlicher Austausch. Jedes Mal, wenn ich eine Nachricht über den Podcast bekomme, ja, freue ich mich einfach, weil Du kannst dir das so vorstellen, ich habe hier so ein Mikrofon und da spreche ich rein und wenn sich dann Menschen einfach zurückmelden, vielleicht auch du, dann ist das immer so ein Zeichen von, da hört jemand zu. Da sind Menschen da draußen, die das Ganze hören, weil ich dich und euch ja nicht sehe, wenn ich spreche. Und dementsprechend ist es natürlich ein bisschen eine verzögerte Rückmeldung, gleichzeitig eine, die mich nicht minder freut. Also in diesem Sinne, danke fürs Zuhören, check Kamia aus und bis zur nächsten Folge. Let it flow and let it grow. Dein Adrian, bis dann, bye bye.